Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bosshoff.
Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und natürlich auch an dich, Carsten. Schön, wieder mal deine Stimme zu hören nach einer Woche. Habt ihr schon vermisst?
Ja, also mein Laptop, der steht immer noch auf Kartons gerade und nicht auf einem Schreibtisch. Aber ich freue mich auf diese Episode und weil mich ein Zuhörer gefragt hat, ob ich die McGregor-Poster jetzt mitgenommen habe oder nicht. Ja, natürlich. Jedes einzelne in Goldfolie verpackt und mitgenommen.
Und ja, natürlich auch die Bettwäsche.
Die sowieso. Die und Unterwäsche.
Und Unterwäsche, ja.
Die Unterwäsche habe ich am Tag des Umzugs getragen sogar. Ja, ja. Ja, ja, klar.
Die läuft bei dir.
Red Panty Night, genau. Ja. Ich freue mich wirklich auf diese Episode, denn wir haben einen wirklich geilen Titelfight, nur ein Titelfight, ne? Also ich würde sagen, die schlechte Neuigkeit, Matthias, die gibt es wahrscheinlich direkt als erstes.
Ja, dann haben wir es hinter uns und die Zuhörer haben noch die Möglichkeit, ihre Tränen wegzuwischen während unseres Podcastes. Aber ein Titelfight, ja, ist mal wieder dem Coronavirus zum Opfer gefallen.
Ja. Alexander Volkanovski versus Brian Ortega, weil Volkanovski positiv getestet worden ist. Einfach nur schade, schade, schade. Über den Kampf hätte ich auch gerne gesprochen.
Ja, wäre ein super spannendes, interessantes Ding gewesen. Ich hoffe, es wird möglichst bald und schnell nachgeholt. Muss man halt jetzt schauen, wie, ja, so ein Corona-Infekt ist ja sehr unterschiedlich vom Verlauf her. Wir haben es ja bei Chimaev mit sehr schweren Folgen gehabt. Bei anderen, die haben es groß gar nicht gemerkt. Hoffen wir, dass das hier auch schnell wieder weg ist und wir den Fight dann möglichst bald sehen.
Ja, das stimmt. Allerdings. Zum Glück haben wir den Eintitelfight aber noch, und zwar Stipe versus Miocic, aber dazu kommen wir später. Wir haben ansonsten in meinen Augen eine richtig geile Maincard. Also klar, wir haben jetzt hier Cameron Worthy gegen Jamie Mullarkey in der Maincard. Den Fight, davon können wir mal absehen. Aber wir haben Sugar Sean O'Malley gegen Thomas Almeida. Und das ist ein Fight, der wird richtig, richtig gut. Weil Almeida, aus dem sollte mal eine richtig große Nummer werden. Aus dem ist dann aber keine richtig große Nummer geworden. Und gefühlt kann man ja fast schon dasselbe über Sean O'Malley auch sagen. Der hatte ja so seine Hype. So der nächste Superstar, der neue Conor McGregor, tralala, oder?
Ja, und wo du gerade von Hypes redest, wir müssen natürlich auch noch auf das vergangene Wochenende kommen.
Oh, stimmt.
Weil da ist ja auch wieder mal ein Hype-Train entgleist, könnte man sagen.
Ja, aber gewaltig.
Aber sag mir gerne, wo du weitermachen möchtest. Ich wollte jetzt nicht mit einem anderen Thema hier reinfallen. Aber ich denke, der ein oder andere will auch noch unsere Meinung zur letzten Fight Night hören. Wobei wir uns da, glaube ich, relativ kurz fassen können.
Ja, also wir können. Ja, nee, wenn nicht, dann lass uns kurz über die vergangene UFC Fight Night sprechen mit Kevin Holland gegen Derek Brunson. Und klar, das war eine absolute Nullnummer von Kevin Holland, der da mehr geredet als gekämpft hat. Was am Ende des Tages ihm auch nicht diesen Kampf bringt und in der fünften Runde dann noch diese Zeit abzuwarten und die Uhr runterlaufen zu lassen, anstatt dass man sagt, hey, man weiß, man verliert den Kampf, man geht jetzt auf ein K.O. oder sowas, dass man dann sagt, ich guck erstmal, wie lange ich noch habe und so weiter. Boah, absolut kein Verständnis dafür. Und er wurde zu Dana Whites Liebling, aber ich glaube, das ist er jetzt nicht mehr.
Ja, da kann er, glaube ich, nicht mehr so viele Küsschen empfangen vom Dana. Ich würde sagen, hier kann man den klassischen Spruch verwenden, Oldie schlägt Goldie. Der Kevin Holland soll ja der neue Goldjunge sein, neben Chimaev von Dana White. Und Derek Brunson, der Oldie, hat jetzt wohl der UFC so ein bisschen in die Suppe gespuckt. Das war nicht so geplant. Man wollte ja einen neuen Superstar aufbauen mit Kevin Holland, der eine brutale Siegesserie hatte im letzten Jahr. Aber ich glaube, jetzt ist ihm doch seine Lockerheit, vielleicht auch schon seine Überheblichkeit, vielleicht sogar schon Arroganz zum Verhängnis geworden. Derek Brunson hat sich stabil an seinen Kampfplan gehalten, hat es von Anfang bis Ende sehr gut durchgezogen, hatte zwischendurch mal eine gefährliche Phase, wo er den einen oder anderen harten Punch einstecken musste, hat das aber super weggesteckt, hat dann das einzig taktisch Kluge gemacht, hat nicht den den Shutdown, den Wechsel im Striking gesucht, sondern hat sich abgeduckt, hat dann den Bodenkampf gesucht, hat sein starkes Ringen eingesetzt und konnte so dieser gefährlichen Situation aus dem Wege gehen und hat dann ja ganz klassisch seinen Ringerstil durchgesetzt und damit gewonnen. Es war jetzt vielleicht nicht der aufregendste Kampf, weil ein Derek Bronson da halt schon auf Sicherheit gegangen ist. Aber ich glaube, dem war das am Ende auch ziemlich egal, denn hier steht letztendlich auf dem Papier, dass er Kevin Holland ausgebremst hat. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, oder?
Genau, und das auch nicht knapp. Diese gefährliche Phase, das war, ich meine, in der zweiten Runde, da hatte Kevin Holland Brunson, ich will nicht sagen kurz vorm Finish, aber Derek Brunson war angeschlagen auf jeden Fall, ne? Und war auf sehr wackeligen Beinen, aber ging da auf den, also er hat sich dann an Kevin Holands Bein festgehalten und hat so diese Situation quasi wieder entschärft. Es war eine Nullnummer von Kevin Holland, auch relativ nervig, dieses Gerede, auch mit Khabib und so weiter, weil man sonst einfach nicht viel von ihm gesehen hat. Er wurde in der vierten Runde einen kleinen Ticken besser oder kam zumindest auf die Idee, gegen die Takedowns etwas zu machen und am Boden etwas zu machen, aber wirklich, wirklich gut war das jetzt nicht. Also Kevin Holland war auch einer dieser Hype-Trains, will man fast schon sagen. Klar, 5 Kämpfe in einem Jahr darfst du nicht schlecht reden. Und es war nichtsdestotrotz eine wahnsinnig starke Leistung letztes Jahr, aber das, was er jetzt gezeigt hat, war gar nichts.
War es Arroganz? Überheblichkeit?
Ich glaube eher mangelnde Professionalität.
Also ich finde das okay, wenn einer seine Mätzchen macht. Ich kann damit gut leben, nur irgendwann wird es halt dann zu viel und dann finde ich es eher schon peinlich. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, er macht es aus Verlegenheit schon, weil er jetzt gar nicht mehr weiß, wie er den Kampf rumreißen soll. So nach dem Motto, naja, komm her, dann mache ich wenigstens einen auf Kasper, dann fällt es nicht so auf, wie hilflos ich hier gerade eigentlich bin. Weil letztendlich war er das. Er hat diesen einen geilen Moment gehabt. Ja, und das war es in 25 Minuten, oder?
Ja, absolut. So wie du sagst. Und es geht ja auch darum, man kann seine Späßchen machen. Sei es ein Khabib, der zu Conor McGregor spricht, dieses Hey, let's talk now. Oder McGregor, der seine Hände hinter seinen Rücken nimmt, weil er sich so sicher war gegen Eddie Alvarez. Das kannst du machen, wenn du der Stärkere bist, wenn du besser bist. Aber du kannst nicht trash-talken, wenn du gerade am Verlieren bist. Verstehst du?
Es wird halt irgendwann auch too much. Mir war das am Ende genau zu viel. Wenn er das einmal gemacht hätte und zu Khabib gelabert hätte, okay. Aber vielleicht hätte er sich lieber mal mit seinen Trainern unterhalten sollen. Vielleicht hätte man ihm mal sagen sollen, dass er so einfach nicht stehen kann, dass er seine Hüften mehr bewegen muss und etc. Aber da kam halt auch keine Veränderung. Er hat von Runde zu Runde die gleichen Fehler gemacht. Wie gesagt, ich fand es schon ein klein bisschen blamabel. Also da hat er sich keinen Gefallen mitgetan, das alles so ein bisschen in diese Humorschiene zu ziehen, bis zum Schluss hin noch. Also ich finde,
absolut,
das ist auch Dana White sauer aufgestoßen. Der fand das auch nicht mehr witzig irgendwann.
Ja, der meinte, er hätte einen Mental Breakdown gehabt, ne? So, ich kenne das Wort nicht. Es ist so ein Mental Breakdown. Ich glaube, dafür gibt es keine.
Nee, kein deutsches Wort.
Wörtliche, genau, eher. Ja, vielleicht geht das in Richtung Psychose oder sowas. Sowas in der Art. Also der hatte da so eine Art Nervenzusammenbruch.
Naja.
Dana White meinte, Holland hatte da eine Art Nervenzusammenbruch. Irgendwie sowas. Ja, schade. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Derek Brunson, der hätte jetzt überzeugen können. Will einen Top-5-Gegner, kann man ihm geben eigentlich. Er hat jetzt gegen Edmund Shabazian gewonnen. Er hat gegen Kevin Holland gewonnen. Hey, wieso... Wieso gibt man ihm nicht vielleicht den Sieger oder Verlierer aus Marvin Vettori gegen Darren Till?
Ne? Ich bin mal gespannt. Ich meine, er muss jetzt Gas geben. Er ist mit 37 nicht mehr der Jüngste. Er hat jetzt ja super einen jungen Athleten ausgebremst. Und wie du schon sagst, er hat jetzt 4 Siege hintereinander. Alles gegen junge, aufstrebende Talente, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt nicht von jedem das Alter im Kopf. Aber die sind jedenfalls noch nicht so lange, glaube ich, am Start wie er jetzt. Und die hat er alle weggeputzt.
Ja,
bin mal gespannt, absolut. Bin mal gespannt, was man ihm jetzt vorsetzt. Wie gesagt, jetzt hat man ja so das Gefühl gehabt, man wollte ihn so ein bisschen rausfegen aus der Rangliste, indem die jungen Leute ihn halt verprügeln. Aber ich glaube, der Schuss ging nach hinten los. Er hat jetzt die Jungen verprügelt und sozusagen aus der Rangliste rausgeschossen. Also Respekt an ihn. Er hat da nach zwei relativ schweren Niederlagen gegen Israel Adesanya und Ronaldo Chaka de Sousa, hat er sich zurückgekämpft, hat seinen Weg wiedergefunden, hat an sich gearbeitet, hat sich an seinen Plan gehalten. Also, ja, Respekt.
Hat sich die Haare blond gefärbt?
Gut, das hätte jetzt nicht sein müssen, meiner Meinung nach.
Umgeschlagen mit blonden Haaren übrigens.
Ja, wenn es funktioniert, dann hervorragend.
Gibt wohl einen Zusammenhang.
Super.
Also, ja, absolut. Ich meine, er wurde in diese Kämpfe geschickt, damit er verliert. So dramatisch es auch klingt.
Genau.
Die UFC hat ihm diese Kämpfe gegeben, damit er verliert. Aber er hat denen einfach einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, was geil ist.
Toten glaubte leben länger, oder wie war das?
Ja, genau, genau. Das ist wie mit Masvidal. Der sollte ja auch gegen Till damals verlieren. Und plötzlich erlebt er den Hype seines Lebens.
Ja, Derek hat halt ein bisschen Pech gehabt. Er hat halt gegen die Top-Leute in der Klasse, hat er halt dann leider immer verloren. Relativ eindeutig, ob es jetzt Robert Whittaker war oder Adesanya oder Sosa. Aber auf der anderen Seite hat er auch wiederum Top-Leute geschlagen. Es ist halt wieder so einer von denen, die halt wirklich gut sind, aber wo der letzte Schritt ganz nach oben fehlt.
So Neil Magny.
Zum Beispiel.
Ja.
Aber wie gesagt, ein Kämpfer kann sich weiterentwickeln. Vielleicht hat er aus seinen Niederlagen gelernt und es waren jetzt wirklich keine Nieten, gegen die er verloren hat. Das war ja wirklich die Creme de la Creme.
Und ehemalige Champions und Titel, Kämpfer auch, ja.
Und wenn einer fleißig an sich arbeitet, die Fehler ausmerzt etc., vielleicht erleben wir da noch eine Überraschung mit dem Derek. Bin mal gespannt, wo die Reise jetzt noch hingeht. Ob er nochmal die Chance bekommt, sich weiter nach oben zu kämpfen oder ob er weiter dafür benutzt wird, die jungen, aufstrebenden Talente mal einzunorden.
Ja, schauen wir mal. Aber war eine spannende Fight Night. Naja, wir hatten noch einen geilen Knockout. Hier dieser Kenan Song, glaube ich, hieß er. Der ist K.O. gegangen. Es war ein geiler Knockout, habe ich gesehen. Was hatten wir noch?
Ich glaube,
nichts Nennenswertes.
Viel,
ne?
Viel mehr müssen wir jetzt gar nicht da zu dieser. Nee.
Holland war das Spannendste. Das war halt das Main Event wieder. Co-Main Event ist ausgefallen. Gregor Gillespie.
Ja.
Ja, also. Kommen wir zur UFC 260, Matthias, oder?
Genau. Kommen wir zum spannenden, interessanten Teil unseres Podcasts.
Ja, nee, Matthias, jeder Teil ist spannend. Aber die Prognosen sind natürlich immer auch das Spannendste. Vor allem, wenn wir ein Pay-Per-View haben, wenn wir ein Titelfight vor uns haben und was weiß ich. Und weißt du, was ich krass finde? Die Zeit vergeht auch sehr, sehr schnell. Denn wir haben jetzt den UFC-Pay-Per-View und der nächste Pay-Per-View, den wir sehen werden, ist dann tatsächlich schon Usman gegen Masvidal. Ne? Also nicht das nächste Event, sondern der nächste Pay-Per-View.
Ja, genau. Pay-Per-View. Klar, also 261 dann. UFC 261. Genau. Und genau. Da jetzt schon mal vorab fetten Respekt an Usman, dass er so schnell wieder seinen Titel verteidigt. Finde ich starke Nummer von ihm.
Da ist sich jemand sicher.
Das denke ich mir auch. Und ich versuche mich in ihn rein zu versetzen. Er fühlt sich gut, er fühlt sich stark. Er hat jetzt eine mega geile Performance hinter sich, hat einen Top-Herausforderer geschlagen und der will jetzt diesen Schwung mitnehmen. Der spürt die Power und der merkt natürlich auch, dass er jetzt gerade nochmal seinen Namen so ein bisschen ins Gespräch gebracht hat, auch was die Pound-for-Pound-Top-Kämpfer betrifft. Und der will jetzt nachlegen. Ich glaube, der ist jetzt richtig heiß, der hat Bock drauf, der will Geld verdienen. Und da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ich kann es mir denken. Aber das ist nicht Thema unseres heutigen Podcasts.
Genau, genau. Das Momentum mitnehmen, glaube ich, sagt man so schön.
Ja,
ne?
genau.
Ja, das Momentum nicht mitgenommen hat Stipe, aber nee, ich mache jetzt keine Überleitung zum Main Event, weil es. Nee, die Leute sollen ja schön bis zum Schluss hören.
Natürlich.
Sugar Sean O'Malley. Sean O'Malley hatten wir, der neue Superstar der UFC, der dann irgendwie doch kein Superstar geworden ist, nachdem er verloren hat im letzten Kampf, oder?
Ja, auch hier haben wir einen, der groß gefeiert wurde, der natürlich auch neben seinen Kämpfen für Aufmerksamkeit gesorgt hat, sei es durch YouTube, Instagram, Twitter etc. Da hat er sich ja schon ziemlich feiern lassen und Bums verliert man dann auch mal wieder ganz schnell. Ich bin mal gespannt, wie der zurückkommt.
War auch ein schlechter Verlierer, muss man dazu sagen.
Ja, er hat es halt auf seine Verletzung geschoben, ne?
Ja, was keine Verletzung war. In der Wiederholung haben wir gesehen, es war tatsächlich der Kick. Es war keine Verletzung, es war der Kick. Also, es war der zu gute Gameplan von einem Chito Vera. Hätte Chito Vera nicht auch mal gegen Jose Aldo kämpfen sollen letztens?
Da fragst du mich was.
Da war doch was.
Der hat doch aber letztens gekämpft und verloren wieder.
Ach, der hat gegen Aldo gekämpft. Ach, im Dezember war das. Na, sieh mal einer an. Gut, nee, stimmt. Chito Vera, der hat gekämpft. Gegen Aldo. Ja. Gut, nee. Ja,
wenn Thomas ich mich jetzt irre, genau, der hatte den Kampf mittlerweile. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wie du schon gesagt hast, die Zeit vergeht schnell. Aber nach Sean O'Malley hat er die Chance bekommen gegen Jose Aldo. Und da haben wir auch einen sehr starken Jose Aldo gesehen.
Ja.
Der den Kampf dann gewonnen hat. Und jetzt sind wir halt gespannt, wie es mit Sean O'Malley weitergeht. Also ja, richtig interessanter Kampf.
Und das allemal, ja.
Und dieser Thomas Almeida, Brasilianer, wenn ich mich nicht irre, der Junge ist saugut. Der hat vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt in seiner Karriere, aber ich finde den richtig stark.
Der hat auch viel verloren.
Ja, jetzt in der Vergangenheit, aber der hat eine gute Siegesserie gehabt und dann nach dem K.O. von Cody Garbrandt, wo er hart K.O. gegangen ist in der ersten Runde, da hat er sich dann nicht mehr so richtig erholt. Aber ich fand es immer, das war ein Riesentalent. Mir hat er gut gefallen. Der ist im Stand gut, der ist am Boden gut. Ich fand ihn immer gut. Aber jetzt... Aber jetzt hast du es halt treffend gesagt. Er hat halt jetzt diese Niederlagenserie und vielleicht war dieser harte Knockout gegen Cody einfach so ein Ding, was ihn verändert hat.
Ja, ich meine, der hat 4 aus seinen letzten 5 verloren, ne?
Ja.
Ja, guck mal, der hat im Januar 2018 gekämpft, dann kam er Ende 2020 zurück und hat wieder verloren.
Ja. Da hat er eine längere Pause gemacht. Also ich denke schon, dass da irgendwas passiert ist. Da ist entweder verletzungstechnisch was passiert, körperlich, oder er hat halt psychisch durch diese Niederlagen einen weggekriegt. Wie gesagt, man muss erstmal so einen harten Knockout wegstecken. Er hat zwar dann danach wieder durch TKO gewonnen, aber dann kamen mal diese 3 Niederlagen. Aber trotzdem, ich halte ihn für einen super Kämpfer und das Ding ist noch nicht gewonnen für Sean O'Malley.
Er hatte Probleme mit dem Auge, wurde operiert.
Okay.
Deshalb ist er so lange ausgefallen.
Ja. Dann haben wir das Problem gefunden.
Hätte damals gegen Chito Vera kämpfen sollen.
Ah, okay.
Tatsächlich.
Ja, was denkst du, wer gewinnt?
Also Sean O'Malley ist, denke ich, schon der erfahrenere Kämpfer.
Nee.
Umgekehrt. Genau. Hier. Thomas Almeida. Ja. Der hat doch gegen Garbrandt gekämpft, gegen Jimmy Rivera.
Top-Leute gekämpft.
Genau, gegen Rivera ging er 3 Runden. Rob Font, über den hatten wir es noch nicht allzu lange her. Also, guck mal, sein Rekord vorher war ja auch stark.
Ja,
wie gesagt. Er hat ja gute Leute gekämpft. Aber dann hat es einfach so einen Knick gemacht, ne, mit diesem Knockout. Mal gucken. Ich denke, rein auf dem Papier kann Thomas Almeida gewinnen. Aber ich denke, sein Kopf entscheidet diesen Kampf. Ich denke, im Kopf wird der Kampf entschieden und nicht tatsächlich mit den Fäusten. Oder? Wie denkst du?
Ja, es ist halt jetzt die Frage immer, entweder ist halt so ein Kämpfer in so einem Abwärtsstrudel drin, weil er so oft verloren hat, oder manche, wenn sie da mit dem Rücken zur Wand stehen, entfachen ja dann nochmal ganz neue Kräfte. Das wäre halt auch eine Option. Wie du gerade gesagt hast,
Blachowitz.
Voll bei dir. Es wird im Kopf entschieden.
Ja, so ein Blachowitz, ne? Der stand ja auch mal kurz vorm Rauswurf. Und jetzt hat er Adesanya besiegt.
Tja. Was eine Karriere, ne?
Ja, aber du sagst es, mit dem Rücken vor die Wand, oder wie man so schön sagt?
Mit dem Rücken zur Wand, ich denke mal,
genau.
Wenn er jetzt nochmal verliert, dann kann es ihm auch passieren, dass er seine nächsten Veranstaltungen irgendwo anders da kämpfen darf.
Genau. Und er ist damit nicht der Einzige bei UFC 260, von dem man ausgeht, dass wenn er verliert, dann war es das mit ihm. Wir haben da noch einen Kandidaten.
Und auch der ist kein Unbekannter.
Oh, das kannst du gar nicht.
Mit Tyron Woodley haben wir jemanden, der ganz oben war und genau jetzt just im gleichen Abwärtsstrudel ist. Vielleicht sogar der Abwärtsstrudel noch schlimmer, weil er wirklich harte Niederlagen hinter sich hat, finde ich.
Ja, auch keine knappen. Das waren jetzt keine Dinger. Ja. Also ganz ehrlich, Woodley wäre der erste Kämpfer gewesen, der 15 Runden in Folge verloren hätte, hätte Colby Covington den Kampf nicht in der 5. Runde gefinisht.
Ja.
So hat Woodley eben nur 14 Runden in Folge verloren. Also, wir reden hier von einem Ex-Champion. Wir reden hier von dem Kämpfer, über den man gesagt hat, der könnte Georges St-Pierre besiegen.
Mhm.
Tja, was ist daraus geworden? Jetzt ist Usman derjenige. Jetzt ist Prime Usman würde Prime GSP besiegen. Woodley ist am Ende seiner Karriere, denke ich. Und wir haben in den letzten Episoden, vor einem Woodley-Fight immer gesagt, wie kommt er rein in den Kampf, wie kommt er rein? Und ich sage dir jetzt, der kommt wieder genauso schlecht rein. Mit dem ist es, denke ich, vorbei. Zu oft habe ich gesagt, mal gucken, wie er in diesen Kampf kommt. Jedes Mal wurde ich enttäuscht. Ich habe jetzt absolut gar keine Erwartung an Tyron Woodley und dann kannst du auch nicht enttäuscht werden.
Ja, ich denke, er wird in die Geschichte eingehen als der beste Kämpfer aller Rapper.
Ja, das stimmt. Das stimmt, Matthias.
Aber ja, wir gehen natürlich jetzt hart mit ihm ins Gericht. Man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, die drei, gegen die er jetzt verloren hat, die sind halt wirklich alle drei richtig, richtig, richtig gut. Und das ist natürlich auch überhaupt keine Schande, gegen die zu verlieren. Wir haben da ja letztendlich eine neue Generation, die da gekommen ist. Er hat vorher andere Leute besiegt, wie ein Stephen Thompson, der schon älter ist, ein Robbie Lawler, der schon ewig dabei ist. Gut, Kelvin Gastelum ist ein bisschen jünger am Start, aber Damien Maia, ich bitte dich, wie viele Kämpfe hat der auf dem Buckel? Der hat schon gegen Anderson Silva um Titel gekämpft.
Ja.
Darren Till war eigentlich noch zu leichtgläubig, hat es vielleicht auch zu locker genommen und ist
ein
da
ein Küken gelaufen. Da war ja noch ein Küken.
Aber dann kam diese Generation von, glaube ich, aktuell den drei Besten in dieser Gewichtsklasse. Gegen die kann man natürlich auch verlieren, keine Frage. Es ist absolut keine Schande, gegen einen Kamaru Usman oder einen Gilbert Burns oder Colby Covington zu verlieren. Letztendlich muss man sich doch hinterfragen dann, wie man verliert.
Absolut.
Und da hat er halt schon so ein bisschen trauriges Bild abgegeben, gerade beim letzten Kampf gegen Colby, ne?
Boah, ja. Das war schon, also in jedem Fall. Egal, ob gegen Covington, ob gegen Burns oder Usman, Woodley hatte keine Chance gegen diese Kämpfer.
Ja.
Und das Problem ist bei ihm nicht das mangelnde Skillset. Woodley hätte jeden von denen zerfetzen können, in der Luft. Aber das Problem ist Woodleys Kopf. Und Woodleys Kopf sagt einfach nein. Er lässt nicht mehr frei, er lässt nicht mehr los, er lässt seine Fäuste nicht mehr schwingen. Er hat sich im Usman-Fight auf diese Puncher's Chance verlassen, im Burns-Fight dasselbe, im Covington-Fight dasselbe. Er zeigt nichts und hofft mit einem Schlag diesen Kampf zu beenden und das ist ein fataler Fehler. Dann gibt es noch diese Geschichte, er ist Schauspieler geworden, dann ist er Rapper geworden und seine Musik läuft nicht und schade, aber ich denke, ich denke, er könnte den Kampf gewinnen, aber sein Kopf sagt einfach nein. Vicente Luque auf der anderen Seite, sein Gegner, der hat jetzt zwei Kämpfe in Folge gewonnen, der hatte auch schon starke Gegner in der Vergangenheit. Der hat gegen Stephen Thompson gekämpft, gegen Leon Edwards hat er gekämpft, gegen Belal Muhammad hat er gekämpft und zuletzt hat er zwei Kämpfe gewonnen. Zweimal hat er letztes Jahr gekämpft. Sein letzter Fight war auch die Performance of the Night. Also unterschätzt mir Vicente Luque nicht. Ist ein wirklich geiler Striker. Mir gefällt sein Striking, auch wenn es nicht ganz so stark ist wie das von zum Beispiel einem Wonderboy, aber von wem ist das Striking schon so stark?
Aber er sah gut aus gegen Wonderboy. Also
genau.
War jetzt kein Totalversagen, ne?
Nein. Ja. Er sah gut aus. Nicht ganz so gut, aber gut. Und deshalb denke ich auch, dass Vicente Luque diesen Kampf machen wird tatsächlich, ja.
Und der ist noch relativ jung. Der könnte also noch seine Prime vor sich haben.
Wie alt ist er, weißt du?
Der ist 29. Also jetzt um die 30 rum jedenfalls. Ende 20, Anfang 30 ist der. Das heißt, er ist nicht mehr ganz jung und unerfahren. Er hat alle Höhen und Tiefen schon durch. Niederlagen, Siege etc. Aber hat halt Talent. Der kann auch am Boden ein bisschen was. Der ist auch am Boden nicht schlecht. Also er hat auch schon einige Siege durch Submission gehabt. Und in dem Alter ist man gereift. Man weiß, was man will, man ist gefestigt, man ist immer ganz der junge Wilde, aber man ist auch noch nicht aufgebraucht. Das heißt, der ist gefährlich und der will nochmal nach oben. Und wie du schon sagst, ist halt alles auch dann wieder eine Kopfsache. Wir haben einen etwas ausgebrannten, frustrierten Tyron Woodley, der jetzt Ende 30 ist. Und hier haben wir einen, der nochmal den Braten riecht, der sich sagt, Moment mal, da geht noch was in meiner Karriere, ich bin noch lange nicht zufrieden. Und das macht den halt so gefährlich, diesen Vincente.
Ja, zumal du sagst es, Ende 30, ich wollte es gerade sagen, in 2-3 Wochen wird Butler 39, das ist ja knapp 10 Jahre älter.
Ja, das ist halt schon ein Unterschied, da hat man halt 10 Jahre mehr Training auf dem Tacho. Es ist ja nicht nur die Kämpfe, die anstrengend sind, die Substanz fordern, sondern die Jahre, sich immer wieder zu motivieren, im Training an die Grenzen zu gehen, sich zu verausgaben, sich weiterzuentwickeln. Das kostet ja viel, viel mentale Stärke und Energie, und bei vielen Kämpfern ist dann halt einfach so, die sind irgendwann halt ausgebrannt. Die schaffen es nicht mehr, an diese 100% im Training dran zu gehen, wie sie das vielleicht mal geschafft haben, als sie jünger waren, als sie noch keine Verletzungen hatten, als sie noch dieses, ja, man kennt es ja aus dem Rocky 3-Film, das Auge des Tigers hatten. Und Tyron Woodley hatte zwischendurch das Auge des Tigers verloren und hatte die Elefantenohren des Rappers. Also da gab es dann halt einfach einen Wechsel auch von seiner Mentalität her.
Ja, aktuell ist das auch der Co-Main-Event. Was denkst du, wer macht's?
Es ist schwierig, an Tyron Woodley noch zu glauben, ganz ehrlich.
Ja.
Deswegen gehe ich davon aus, dass Vincente Luque das ganze Ding gewinnen wird.
Ja, Matthias.
Dass dann Tyron Woodley von Tyron Woodley wird. In der UFC. Ja.
Du weißt ja, wie es ist. Du bist 38, deine UFC-Karriere kommt zu Ende. Du bist bei bester Verfassung, bei einer anderen Promotion, eine neue Karriere zu beginnen.
Und da voll Namen ich nicht.
Genau, ja. Und da, ich möchte den Namen dieser Promotion nicht nennen, aber man kann sich's vorstellen. Naja, gut. Dann haben wir ebenfalls, ja, Tyron Butler ist nicht der einzige 38-Jährige bei UFC 260, weißt du das?
Nicht der einzige 39-Jährige.
Ja, nicht der einzige 38-Jährige.
Das stimmt.
Sondern
der, den du meinst, der hat halt noch den Gürtel um die Taille.
Und der wird ihn auch noch behalten, Matthias. Der wird ihn behalten.
Schade, dass wir da einer Meinung sind. Es wäre spannender gewesen für unsere Zuhörer, wenn du jetzt gesagt hättest, Ngannou wird das Ding gewinnen. Denn auch ich tendiere dazu, dass Stipe das Ding gewinnt.
Ja, das passiert, wenn wir uns vorher nicht absprechen.
Ja,
ne? Dann haben wir auf einmal beide. Ja.
Wobei ich jetzt ein Problem sehe, und das schraubt meine Gewinnchancen für Stipe so ein bisschen zurück. Er hat jetzt seit 2018 oder seit Francis Ngannou zwar dreimal gekämpft, aber dreimal gegen den gleichen Gegner, gegen DC. Und da weiß ich jetzt nicht einzuschätzen, bringt dich das weiter, wenn du drei Kämpfe gegen den gleichen Gegner machst, was ein sehr starker Gegner war, oder bremst dich das eher ein bisschen aus in deiner Entwicklung? Plus, muss ein Stipe Miocic sich noch weiterentwickeln? Kann er sich überhaupt noch weiterentwickeln?
Ja, das ist eine spannende Frage, denn genau die Frage hat er in seinem letzten Kampf beantwortet. Er sah wirklich richtig gut aus von der Physis her gegen Daniel Cormier in diesem dritten Fight. Er sah ein bisschen schlanker aus und er wurde auch schneller. Ich denke, dass Stipe ist Schlüssel zum Erfolg hier das Ring wieder sein wird. Ich meine, die beiden haben schon mal gegeneinander gekämpft, also Stipe und Ngannou. Aber ja, also ganz ehrlich, Francis Ngannou hat zum Beispiel einen Rosenstreak ausgenockt, aber so wilde und offene Schwinger, die bestraft dir Stipe sofort im Handumdrehen.
Das wäre jetzt das nächste gewesen, was ich dann hätte angesprochen von meiner Seite her. Und ich würde es jetzt auch machen, wenn du dich nicht weiter ausführst.
Nee, alles gut.
Stipe kommt ja, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Boxen. Und ich halte ihn auch für den technisch besseren Boxer. Er hat auch gezeigt, was er für ein Fight-EQ hat im Kampf gegen DC, wie gut er wirklich ist im Boxen. Wir erinnern uns, dass es kurzfristig so aussah, als würde er verlieren. Dann hat er umgestellt, hat mit Körperhaken gearbeitet etc. Das war eine krasse Leistung im zweiten Kampf gegen DC. Und auch im dritten Kampf hat man gesehen, was für ein guter Boxer er ist, wie gut er sich bewegen kann. Und ich hoffe halt, dass er genau so auch wieder anknüpfen kann an diese Leistung. Dass er sich gut bewegt, dass er technisch besser boxt als Francis Ngannou. Wobei wir da natürlich auch wieder dann überlegen müssen, was hat der mittlerweile noch dazugelernt? In der Anfangsphase war er wirklich nur der, ja, kann man das so sagen, brutale Schläger, der zwar nicht mit Technik überzeugt hat, aber mit brachialer Kraft und Gewalt.
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt eigentlich so den Techniker hier gegen den brachialen Dampfhammer. Und du hast es ja schon treffend gesagt, auch in seinem letzten Kampf, als er Rosenstreak K.O. geschlagen hat, das sah natürlich technisch auch nicht so toll aus.
Also wenn aber es sah brutal aus.
Es sah brutal aus, ja. Er hat diese Brutalität, aber wenn Stipe einen coolen Kopf behält und nicht Angst bekommt vor diesen harten Schlägen und da wirklich konzentriert arbeitet, dann hoffe ich halt, dass die Technik, die Präzision, das Timing der Kraft von Francis Ngannou überlegen ist.
Ja, da sind wir uns tatsächlich einig. Matthias, ich kann jetzt gar nichts mehr dazu sagen.
Doch, klar, haus raus.
Aber ich sehe das ja genauso. Stipe ist der bessere Striker, der bessere Boxer. Stipe hat schon mal gegen Ngannou gewonnen. Stipe hat die bessere Ausdauer, das bessere Ring. Stipe ist insgesamt der bessere, aber er hat nicht die bessere Knockout-Power.
Definitiv nicht.
Und er wurde gegen Cormier ausgenockt. Auch wenn ich Teil dieser Truppe bin, die sagt, er wurde ausgenockt, weil er den Schlag nicht kommen sehen hat wegen dem Eye-Poke. Das heißt, hätte Stipe gesehen, dass Cormier zuschlägt, hätte er ausweichen können. Stipe ist wahnsinnig schnell. Also Stipe ist wahnsinnig schnell und beweglich für ein Schwergewicht.
Ja, wobei ich auch wiederum denke, er wird mit circa 10 Kilo weniger in den Käfig gehen als Francis Ngannou.
Deshalb ist er ja auch so schnell. Oder hat mehr Ausdauer. Oder beides. Wer weiß.
Ja, muss jetzt jeder der Zuhörer selber für sich entscheiden. Ist es eher ein Nachteil oder ein Vorteil? Ich sehe es jetzt nicht als Nachteil. Ich denke, es ist sogar eher ein Vorteil. Man muss nicht zwingend 120 Kilo wiegen. Und Stipe hat die Körpergröße und die Athletik, dass er auch mit leichterem Körpergewicht jemanden wie Francis Ngannou besiegen kann. Ich überlege halt immer noch, wenn ich Stipe wäre, ob ich tatsächlich komplett auf das Boxen setzen würde oder vielleicht einfach schlauer bin und Francis Ngannou erstmal auf den Boden hole und ihm da ein bisschen Saft aus dem Knochen nehme.
Ich denke, er wird zuerst boxen und dann auf den Boden gehen. Ja.
Also wenn er schlau ist, dann würde ich ihm empfehlen, relativ früh den Kampf auf den Boden zu bringen, damit Ngannou erstmal so in der Anfangsphase, da ist er am gefährlichsten, denke ich. In der Anfangsphase ist Francis Ngannou, glaube ich, am gefährlichsten. Bei den meisten Kämpfen, die länger gingen bei ihm, das waren natürlich nicht viele, da sah er dann nicht mehr so gut aus.
War es nicht nur der Derrick Lewis-Kampf und der Stipe-Kampf? Ging der Kampf schon mal länger?
Ja, hast auch wieder recht. Das heißt, wir wissen also, eigentlich gar nicht, wie er...
Bei der Derrick Lewis-Nummer war es egal, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Minute wir diesen Kampf eingeschaltet haben. Das war egal wie eine Nullnummer.
Ja, bei Stipe, da hat er schon stark abgebaut, das stimmt. Aber ansonsten...
Ja, brutal.
Die Kämpfe halt immer in ersten... Also ich glaube, es ist die erste Runde, die auch hier ein Stipe überleben muss. Ja. Vielleicht noch die zweite Runde. Und je länger der Kampf geht, desto sicherer kann er sich, glaube ich, fühlen.
Genau.
Auf der anderen Seite, es ist sau spannend, also ich freue mich drauf. Auf der anderen Seite hat Ngannou auch 5 Runden gemacht mit Stipe bei ihrem letzten Kampf. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, aber die letzten 2 Runden waren ja nur, das war ja nichts. Da war Ngannou der inaktive Part. Das war eine richtig einseitige Nummer von Stipe.
Ja, aber Stipe hat ihn auch nicht finishen oder ausnocken können oder wie
auch immer. Aber dann kann ich ja auch sagen, dass Woodley ging ja auch 5 Runden gegen Usman und Woodley ging auch bis zur 5. Runde mit Covington. Das heißt ja nicht, dass Woodley dann gut war in diesem Kampf. Ne?
Nein, Stipe war da klar besser und manche waren ja sogar enttäuscht von Ngannou.
Ja klar, aber es war auch der Hype.
Ja. Aber ich will damit nur sagen, auch wenn das Ding hier über 5 Runden geht, auch ein Ngannou hat dazugelernt und da musst du halt dann auch bis zur 5. Runde aufpassen. Ansonsten, wenn da so ein Ding mal durchkommt, wir wissen halt auch, dass Stipe K.O. gehen kann. Das ist halt auch schon vorgekommen. Ne?
Ja, eben. Mensch, Matthias, ja, dann würde ich sagen, dann freuen wir uns doch. UFC 260, weißt du eigentlich, wie das ist mit der Zeitumstellung? Wird da nicht gerade an dem Wochenende die Uhr zurückgestellt?
Wir stellen die Gartenstühle raus. Daran kann man sich das immer gut merken. Also im Winter holst du ja die Gartenstühle rein und im Sommer stellst du die Gartenstühle raus. Das heißt, du stellst die vor und deswegen müssen wir die Uhr 1 Stunde vorstellen.
Ja, ja. Ja, ich meine, aber wenn jetzt bei der Zone steht zum Beispiel, es beginnt um 4 Uhr.
Dann,
welche 4 Uhr ist gemeint?
Ja, dann eigentlich die 4 Uhr, also du stellst praktisch die Uhr vor, glaube ich, um 2 oder 3 Uhr ist das. Und dann ist es 4 Uhr. Also ist die 4 Uhr gemeint. Jetzt wissen wir aber nicht, ob The Zone, als sie das bekannt gegeben hat, schon an die Zeitumstellung gedacht hat.
Genau, das ist auch meine Sorge.
Tja, wenn es dann so wäre, aber wir würden es ja nicht verpassen, wenn man um 4 Uhr einschaltet.
Ja, also das Main Event verpassen.
Würde man das Main Event auf keinen Fall verpassen, weil das wird ja im Normalfall erst so gegen ca. 6 Uhr sein.
Ja, später sogar. Also das verpassen auf keinen Fall.
Nur diejenigen, die sich einen Wecker stellen, die müssen halt unbedingt dran denken.
Oh, das stimmt.
Weil wenn jemand meint, ich stelle mir mal einen Wecker so auf 5 Uhr und dann wird es vielleicht knapp. Ne?
Hm.
Also bedenkt das und ja, vielleicht mal ein bisschen früher aufstehen und sich den Co-Main-Event auch angucken. Dann soll man eigentlich vom Zeitrahmen her sicher sein.
Ich gucke mir mal das Programm von der Zone an, was da steht, ne?
Mhm. Ja.
Yeah.
Kann ja jeder Sonntag.
Ja, nee, da steht live um 4 Uhr, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, da werden wir noch mal schauen müssen.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns alle Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr, je nachdem, welches 4 Uhr halt gemeint ist. Und dann würde ich sagen, Matthias, das Schlusswort, das gehört dir.
Ja, wird ein mega spannender Event. Ich freue mich wie Bolle drauf. Und das ist, glaube ich, wieder so ein Fight, wo man angespannt vom Fernseher sitzt, weil halt wirklich beide Kämpfer die Chance haben zu gewinnen. Man darf einen Francis Ngannou natürlich nicht unterschätzen, auch wenn wir jetzt ein bisschen zu Stipe tendiert haben. Aber es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn es da ein K.O. gibt in der ersten Runde. Also auch mit sowas ist zu rechnen. Spannende Sache. Ihr habt es gehört, wir Unwissenden, das sind Carsten und ich, wir haben beide auf Stipe getippt. Wenn ihr also was Gutes tun wollt, solltet ihr auf Francis Ngannou tippen. Dann habt ihr die größere Chance. Also ich bin mega gespannt, ich freue mich drauf. Und es hat mich riesig gefreut, mit dir zu quatschen, Carsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ja,
ihr da draußen, wo auch immer ihr uns gerade gehört habt, beim Sport, beim Einschlafen, bei der Autofahrt, so ein Podcast, den kann man immer nebenbei mal laufen lassen. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten und freue mich darauf, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder unseren Podcast einschaltet. Wer sich ein bisschen in Stimmung bringen möchte, der sollte definitiv vorher mal beim Carsten auf YouTube vorbeischauen. Da kommt das ein oder andere Video noch zum Event. Und dann seid ihr schon richtig angefixt und freut euch genauso wie der Carsten und ich. In diesem Sinne, voller Vorfreude auf das Wochenende, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.